herzlich willkommen zum Podcast der Berufsakademie Lüneburg. Wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast und hoffen, dass du auch gerne wiederkommst. Und heute schlagen wir ein ganz neues Kapitel in unserem Berufsakademie-Podcast auf. Wir haben einen Gast, beziehungsweise wir haben sogar zwei Gäste. Heute wird gar nicht so viel von mir erzählt. Meine liebe Kollegin Heike Knebel hat den lieben René Träder, seines Zeichens Psychologe und Journalist, zu Gast, der ein wenig über Resilienz erzählen wird und was das für euch vielleicht auch im Rahmen eurer anstehenden Bachelorarbeit bedeuten kann. Und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß.
Du musst mal hier
rein.
Und dann siehst du die auch schon. Sieht doch
ja, gut aus. Super. Schön, dass du da bist.
Na klar.
So, dann legen wir jetzt einfach los.
Ja.
Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du den Weg jetzt auch noch mit mir gehst.
Ja, danke für die Einladung hier nach Lübeck.
Ja, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben hier einen wunderschönen Blick raus. Das finde ich hier besonders schön. René, du bist zu uns gekommen für einen Workshop zum Thema Resilienz und bist netterweise jetzt mit mir noch im offenen Kanal in Lübeck. Und ich habe lange überlegt, was ich mit dir besprechen möchte, und ich darf mir was wünschen, und ich wünsche mir, dass wir über Studierende sprechen. Studenten kurz vor Bachelorarbeit. Du weißt, ich unterrichte in Lüneburg an der Berufsakademie. Gestern waren Studierende dabei, die dich direkt darauf angesprochen haben, was kann ich eigentlich tun, wenn es mich im Grunde genommen überfährt, es geht los, wir sind Richtung Bachelor unterwegs, und was kann ich tun, um resilient durch diese Zeit zu kommen? Kannst du mir da was sagen, was ich denen mitbringen kann?
Ja klar, wir können ganz viel uns überlegen und vor allem auf ganz viele Kleinigkeiten achten, und die können wir ja mal zusammentragen. Mhm. Vielleicht erstmal, dass wir uns fragen, was ist denn überhaupt Resilienz? Also Resilienz ist ja das psychische Immunsystem oder eben auch diese Widerstandskraft. Das heißt, dass wir, wenn wir in stressigen Phasen sind, damit gut, gesund, konstruktiv irgendwie umgehen, um daran nicht zu zerbrechen. Und das ist eben so wichtig, weil das Studium natürlich auch eine Ausnahme Phase ist im Leben. Häufig zieht man in eine neue Stadt, das ist schon mal aufregend, man lernt neue Leute kennen, man ist raus aus der Schule, oder wenn man vorher gearbeitet hat, ist man da irgendwie auch raus aus dem, was man vorher gemacht hat, und man muss lernen, es gibt Klausuren, es gibt Noten, es gibt Hausarbeiten, alles ist sehr eng getaktet, und so ein Semester kann ja auch wie im Fluge vergehen, und dann geht man noch nebenbei arbeiten, man hat einen Nebenjob, man ist vielleicht auch verliebt, vielleicht auch mal unglücklich verliebt, dann gibt es Konflikte und all sowas. Das heißt, das Leben ist total voll, und man ist ja häufig auch noch in einer Lebensphase, wo man vielleicht auch mit manchen Sachen zum ersten Mal konfrontiert ist. Also vielleicht zum ersten Mal eine längere Beziehung zu haben, die vorbeigeht, zum allerersten Mal eine Bachelorarbeit schreiben, zum allerersten Mal vielleicht ein Forschungsprojekt zu haben oder so. Das heißt, es kommt sehr viel Neues, und Neues ist natürlich immer herausfordernd, stressig, anstrengend, und wenn man das sozusagen im Blick hat und weiß, natürlich wird es stressig werden und natürlich wird es Dinge geben, die mir wie ein riesiger Berg erstmal erscheinen, dass man also gar nicht erst die Erwartungshaltung hat, ich werde das alles mit links wuppen und immer eine Eins kriegen und immer alles sofort blicken, sondern dass man das einbaut. Nein, auch da gehört Stress dazu, da gehören Rückschläge und Krisen dazu. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann man denn damit umgehen oder eben auch dafür sorgen, dass man eben gesund bleibt oder nicht in die krasse Überforderung gerät. Und der erste Gedanke ist natürlich Erwartungsmanagement an sich selbst und einkalkulieren, dass natürlich auch jede Menge Stress kommen kann und es auch viel schiefgehen kann.
Und du hattest darüber gesprochen gestern mit den jungen Leuten, die dich gefragt haben, wie kann ich auf so etwas zugehen, das berücksichtigen, was du gerade gesagt hast, wie kann ich mir gesunde, richtige, realistische Ziele setzen, diese Zeit mit durch mich selbst zu begleiten. Denn ich bin in der Eigenverantwortung. Ich kann niemanden bitten, mir diesen Plan zu machen, weil dann können all die Dinge, die du gerade gesagt hast, nicht berücksichtigt werden. Hast du da einen Tipp für die Studierenden?
Ja, diese Eigenverantwortung, die du gerade angesprochen hast, ist ja mit ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, dass ich tatsächlich nicht nur sage, die Uni ist schwierig, die Dozenten sind schwierig, was auch immer, das Semester ist so kurz, der Lehrplan ist so voll. Also, dass ich mich nicht nur als Opfer der Umstände begreife, das gilt ja immer im Leben, das ist immer ganz wichtig, sondern immer wieder versuche, diese Gestaltungskraft bei mir zu aktivieren und eine Idee davon zu kriegen, wo habe ich denn Gestaltungsspielraum und wo kann ich denn Verantwortung dafür dafür übernehmen. Und ein Klassikerbeispiel ist sicherlich im Laufe der Bachelorarbeit, wenn man an Grenzen kommt, wenn man Fragen hat, wenn man Dinge nicht versteht, dann scheut man sich manchmal davor, zum Dozenten zu gehen, zu dem, der oder die diese Arbeit betreut, weil man denkt, ah, das müsste ich selber wissen und ich will auch keine schlechte Note kriegen, weil ich 5 Fragen zu viel gestellt habe. Und da aber immer wieder in diese Verantwortungsübernahme zu gehen und zu sagen, ja, aber wenn ich das gut managen will und nicht prokrastinieren will und das nicht immer weiter verschieben will und jetzt einen falschen Weg gehe und dann halse ich mir erst die ganzen Probleme auf, dann muss ich jetzt Verantwortung übernehmen. Und dann heißt es auch, ich muss sagen, sorry, ich habe was nicht verstanden oder ist das der richtige Weg, und in die Absprache gehen und immer wieder diese Verantwortungsübernahme. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und da gehört natürlich auch mit hinein, dass man sich einen guten Plan macht, einen realistischen Plan macht, wie denn diese Zeit ablaufen könnte. Und da gibt es eine Regel, die man da nochmal im Hinterkopf haben kann, wenn man den Plan gemacht hat und sagt, okay, so viel werde ich brauchen für die Literaturrecherche, so viel werde ich brauchen für die Einleitung und für Datenauswertung oder was auch immer man am Ende macht, dann lohnt es sich immer noch mal 50% drauf zu rechnen, weil man unterschätzt oft diese Zeit, die man wirklich braucht, und dann wird es irgendwann schwierig, und dass man wirklich einmal plant, wie man glaubt, und dann aber eigentlich für alle Schritte noch mal 50% mehr einplant, und dann ist man langsam im realistischen Bereich und wundert sich später nicht, dass irgendwie alles chaotisch wird.
Also das finde ich so nett, dass du das so sagst. Ich sage immer, planen Sie bitte die Erkältungswelle noch mit ein.
Genau.
Und die Oma, die Geburtstag hat, und dass Sie bitte nicht absagen, sondern dass Sie dorthin gehen und sagen, diese Zeit habe ich mitbedacht.
Ja.
Weil wir unterschätzen oft Zeit.
Der Rechner geht kaputt, die immer. Software zum Auswerten geht nicht, die Literatur, der Anhang dauert länger und all sowas. Und da der Liebeskummer, die Prokrastination, die tolle Netflix-Serie kommt dazwischen. Also das gilt, das glaube ich, alles einzuplanen. Eigentlich, wenn wir darüber sprechen, wie kann man gut durchs Studium kommen, ist es ja ein Teil des Lebens, dass man sich eben auch fragen kann, wie kann ich denn gesund durchs Leben kommen? Und da natürlich auch, wie kann ich gesund durchs Studium kommen?
Ja, und diese Zeiteinteilung ist etwas, du sagtest gerade, wer weiß, ob ich das schon mal geübt habe oder nicht, ist etwas vielleicht ganz Neues, auf diese Art und Weise so viel unter einen Hut zu bringen. Die Besonderheit an der Berufsakademie in Lüneburg ist ja, dass die Studierenden 1,5 Tage studieren und dann im Beruf sind. Mhm. Also die sind schon immer bei der Arbeit. Das alles gedanklich, organisatorisch in diese Bachelorzeit zu bringen, ist sicherlich eine große Herausforderung. Mhm. Und deswegen finde ich deine Gedanken alle nachvollziehbar, und sie unterstützen sehr mein Gucken auch da drauf. Und weil es jetzt nachher Studierende hören, möchte ich nochmal sagen, bitte fragen Sie die Dozenten und Dozentinnen viel, viel mehr. Da ist überhaupt nichts bei. Einfach fragen, sich austauschen, sicherer sein und weiter auf die Suche gehen. Du hast gestern beim Workshop das nochmal so gut erklärt, wie man mit Pausen umgeht. Könntest du das hier nochmal für die, die hören, sagen?
Ja, also wir quetschen manchmal zu viel Produktivität in unseren Tag und vernachlässigen die Pausen, weil wir dann auch manchmal dieses Gefühl haben oder uns das selber erzählen, jetzt arbeite ich ganz viel ab und dann habe ich vielleicht abends noch ein bisschen Zeit, um noch was Schönes zu machen, und dann verpassen wir die Pausen. Aber die Pausen sind eben so wichtig für unser Gehirn, um all das in die richtigen Schubladen zu packen. Also die Inhalte, die Projektskizzen sozusagen, die man entwickelt, die Analysen und all das, was eben das Gehirn auch verarbeiten muss. Und da gibt es ganz spannende Untersuchungen, wo man gesagt hat, hier, passt auf, ihr habt den ganzen Tag Zeit und diese Sachen müsst ihr lernen, und morgen, dann am Ende des Experiments, machen wir eine Klausur mit euch und wir gucken mal, wie viel ist bei euch hängen geblieben. Und es gab 2 Bedingungen bei diesem Experiment. Entweder hat man zu den Leuten gesagt, ihr habt 1 Stunde Mittagspause sozusagen, aber von früh bis mittags arbeitet ihr durch, und nach der Mittagspause bis abends werdet ihr auch durcharbeiten und lernen, lernen, lernen. So. Und bei der zweiten Gruppe war es so, diese 1 Stunde große Pause hat man aufgesplittet, dass man dann vielleicht gesagt hat, 1/2 Stunde Mittagspause und vormittags nochmal 15 Minuten und nachmittags nochmal 15 Minuten. Die hatten also genauso viel Lernzeit und genauso viel Pausenzeiten. Aber die Gruppe, die eben zwischendurch mal kleine Pausen gemacht hat, war am nächsten Tag bei dieser Klausur in dem Experiment sehr viel besser und konnte mehr eben leisten, hatte weniger Fehler und so weiter. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, unser Gehirn braucht eben auch einen gesunden Schlaf, braucht Pausen zwischendurch, braucht auch gute Freizeitaktivitäten, dass wir auch tatsächlich mal so einen psychischen Abstand von dem nehmen können, was uns stresst, in den Wald gehen, rausgehen, Urlaub einplanen, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen und vielleicht auch dann kreativer sein zu können und auch auf Lösungen zu kommen, die nicht kommen, wenn man so im stressigen Tunnelblick ist. Und was sich eben sehr gut eignet, wenn man schon über diese Pausen spricht, ist, so eine Art Deep-Work-Phase einzubauen. Das heißt, dass man sich im Laufe eines Tages einen Zeitfaktor schafft, das können 30 Minuten sein, das können aber auch 90 Minuten sein, wo man möglichst ungestört ist, wo man also auch dem WG-Mitbewohner sagt, komm mal nicht in mein Zimmer, wo man das Handy in die Küche legt, wo man den Laptop clean macht, also ohne, dass dann noch Facebook oder Instagram oder irgendwie so auf ist und wirklich nur etwas abarbeitet. Und das sind keine E-Mails, die man dann bearbeitet, um das mal loszuwerden, damit man danach sich mit der Bachelorarbeit oder mit Lernen beschäftigen kann, sondern das sind Sachen, wo man wirklich das Gehirn braucht, um sich tief in eine Thematik einzuarbeiten. Also Daten auswerten könnte man hier machen, eine Software lernen und all solche Sachen, wo man wirklich in die Tiefe kommt. Und da sich sozusagen ein Klima zu schaffen, in dem man total monotasking-mäßig aufnahmebereit ist. Das wird viel besser sein, als immer noch eine E-Mail zu beantworten, noch was anderes zu machen und hier eben eine Lernumgebung für sich zu kreieren, wo man wirklich eben auch produktiv sein kann. Das ist nochmal wirklich ein ganz wichtiger Faktor, denn es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern auch wie wir es tun. Auch das gehört zur Resilienz dazu. Wir haben ja alle Stress, wir haben alle Herausforderungen und wir müssen die meistern, aber wir können auf unterschiedliche Arten und Weisen damit umgehen. Und wenn wir uns einmal vorstellen, jemand steht im Stau, das kann jedem von uns passieren, gibt es ja 500 verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Situation erlebt. Man kann da fluchen oder weinen, man kann in Stress geraten, man kann es als Geschenk wahrnehmen, weil man plötzlich mal Zeit hat, Musik zu hören oder zu telefonieren, wie auch immer. Und so ist es eben auch bei all den anderen Herausforderungen im Leben. Es geht immer auch darum, wie wir damit umgehen und wie wir uns entscheiden, darauf zu schauen.
Mit dem Daraufschauen habe ich noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde, nämlich einmal Prokrastination. Mhm. Ne? Also wie schaue ich da drauf? Alles ist doof, ich kriege das sowieso nicht hin, gehe ich ja eher in die Prokrastination. Mhm. Aber ich habe auch Studierende um mich herum, die in dieses 180-200-prozentige gehen und da nicht zufrieden sind. Hast du für beide Bereiche einen Blick, wie ich damit umgehen kann?
Prokrastination ist ja ein total spannendes Thema, weil wir das ja alle kennen, dass wir Dinge aufschieben. Und das Interessante ist, wir haben eine Aufgabe, die wir vielleicht zu schwierig finden, wo wir vielleicht auch Angst haben zu scheitern oder wo wir gerade nicht verstehen, was wir tun können oder die einfach auch unattraktiv ist, weil sie vielleicht wahnsinnig langweilig ist. Auch das gibt's ja. Auch wenn man eine Bachelorarbeit schreibt, das Literaturverzeichnis zum Beispiel anzulegen, könnte was total Langweiliges sein. So. Und dann sitzt man bei sich zu Hause und denkt sich, ich müsste unbedingt die Fenster mal putzen. Das ist jetzt irgendwie das Glück meines Lebens, was man sonst nie machen würde. Macht man jetzt und denkt sich, nee, jetzt ist es wirklich Zeit. Also heute muss ich es machen, sonst ist mein Leben ruiniert quasi. Und das ist das Interessante bei der Prokrastination. Wir suchen uns häufig Tätigkeiten, die uns so ein Belohnungsgefühl geben. Entweder was Produktives, wir arbeiten dann E-Mails ab, putzen die Fenster, oder irgendwas Schönes, wir gucken dann Hundevideos bei Instagram oder TikTok, um so ein gutes Gefühl wieder zu kriegen. Denn die Prokrastination wird ausgelöst durch ein Gefühl der inneren Spannung, nämlich dieses, oh Gott, ich kann das nicht, das ist zu viel, meine Zeit reicht eigentlich nicht, ich habe keine Kraft dafür, bin total erschöpft, ich will das nicht machen, das ist doch unsinnig. Aus dieser Situation heraus entsteht immer diese Prokrastination und ganz häufig ist es eben die Angst zu scheitern, die Angst, was falsch zu machen. Das heißt, wenn ich prokrastiniere, geht es darum, achtsam für mich zu verstehen, warum denn eigentlich? Habe ich Erfolgsdruck, den ich mir selber mache, weil ich denke, ich muss der Beste werden und möglicherweise werde ich es aber nicht, weil ich gerade schon schwimme oder das gar nicht mehr so gut finde? Oder verstehe ich etwas gerade nicht und ich brauche eigentlich die Zeit, um mich da nochmal reinzuarbeiten? Oder ist es die Energie, die mir wirklich fehlt und mein Körper sagt, guck mal lieber, dass du deine Batterien gerade auflädst. Und dann mach das aber nicht mit Hundevideos, sondern dann sag wirklich, okay, alles klar, dann fahre ich jetzt 2 Tage irgendwie an die Nordsee oder an die Ostsee und chill mal wirklich und lad meine Batterien auf und mach danach weiter, anstatt diese kleinen Mini-Highlights, Glücksdosen und Drogensachen sich sozusagen so mental reinzuziehen. Das wäre bei der Prokrastination die Antwort. Und magst du noch mal so ein bisschen genauer erklären mit diesen 180%, was du da meinst?
Es gibt Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben zu beginnen, weil sie einen Anspruch an sich haben. Das muss dann aber auch 180%, 200% richtig und gut sein. Die prokrastinieren ja anders. Mhm. Also diese Erwartungshaltung, die sie an sich haben, die ich für sehr problematisch halte, weil ja für mich manchmal auch 80% reichen. Also ich denke so oft, ne, warum muss es so überdimensioniert sein? Was meinst du denn, was die Welt von dir erwartet? Aber es ist ja meistens die eigene Erwartungshaltung.
Mhm. Und ja, voll.
Ja, das ist so. Ja.
Eigentlich ist es eine ganz ähnliche Antwort, weil hinter diesen 180% ja auch wieder dieser innere Druck steht. Ich muss sehr gut werden und wahrscheinlich werde ich 180% Perfektionismus nicht erreichen. Und dann fange ich erstmal gar nicht an, weil wenn ich nicht anfange, kann ich auch nicht scheitern. Das sind ja diese ganz vielen Romane, die auf all diesen Festplatten und Laptops schlummern, die nicht zu Ende geschrieben werden, wo Leute sagen, ich habe eine geile Idee, aber ich habe Angst, dass Leute das doof finden. Und dann träume ich nur davon, irgendwann mal einen tollen Roman zu schreiben. Und das ist ein gutes Gefühl, aber das zu Ende zu bringen und einem Verlag zu geben oder das vielleicht sogar zu drucken, da ist dann der Realitätscheck und das traue ich mich nicht. Das heißt, ja, diesen Erfolgsdruck für sich zu hinterfragen und ich finde auch nochmal ganz spannend und auch wichtig beim Studieren, aber auch beim Arbeiten, sich sozusagen immer zu fragen, was ist denn mir eigentlich wichtig? Also was ist der Sinn von dem, was ich da tue? Was kann ich hieraus für mich auch mitnehmen? Was kann ich lernen? Und es geht nicht nur um die Note, sondern auch zum Beispiel so ein großes Projekt selber umzusetzen oder eine Erkenntnis zu gewinnen, sich selber zu disziplinieren und von A bis Z was umzusetzen. Und das sind ja die tollen Sachen, wo man dann am Ende eben auch vielleicht in einem Vorstellungsgespräch, wenn man sich bewirbt und jetzt nicht 1,0 in der Bachelorarbeit hatte, aber vielleicht trotzdem erzählen kann, wow, ich habe was total Spannendes rausgefunden durch diese Bachelorarbeit und das motiviert mich dann vielleicht sogar in einem bestimmten Bereich zu arbeiten und die Welt besser zu machen. Oder ich habe auch über mich vielleicht was gelernt, was meine Stärken in der Zeit sind und was mir aber vielleicht auch gar keine Freude macht, weshalb ich niemals sowas langfristig machen möchte. Und da einfach für sich selbst immer wieder zu gucken, wo ist diese kleine Flamme und was ist das Interessante für mich daran? Und sei es nur was ganz Kleines und dann eben zu gucken, wie kann ich denn diese Flamme lodern lassen.
Das ist ein schöner Abschluss in Richtung, ich bin jetzt fertig, ich habe mich entsprechend vorbereitet, ich habe den Tag so gestaltet, wie ich es mir jetzt vorgenommen habe, um eben nicht zu prokrastinieren, in Richtung meiner Bachelorarbeit und der Inhalte zu kommen. Wie belohne ich mich denn am besten?
Naja, das Schönste ist ja eigentlich immer, wenn die Sache selbst die Belohnung ist. Also wenn ich darauf stolz empfinde und nicht mir irgendwie ein Mercedes kaufen muss oder ein Eis oder so, weil ich was durchgehalten habe, weil dann interessieren wir uns ja selbst so ein bisschen wie so ein Hündchen, das Männchen macht, sondern eigentlich wirklich immer zu schauen, wo ist der Weg der Freude und dann gelingt es, glaube ich, auch diese Krisenphasen, die damit verbunden sind und die Schwierigkeiten auch zu meistern, zu umschiffen, vorzubeugen und eben auch die notwendige Energie für sich zu sammeln, um das dann zu meistern. Also der Weg der Freude, den zu gehen und den für sich auch zu gestalten, zu suchen, zu finden und dann eben zu gucken, was passiert auf diesem Weg.
Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich jetzt schon, dass die Studierenden das hören können. Und viele Grüße an Leon, Helena und all die anderen, die da waren. Die haben nämlich die Idee dazu gehabt, dass ich dich befrage. Und ich durfte das nutzen. Heute Abend ist ein Vortrag hier bei uns. Also von daher hast du dir extra die Zeit genommen. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich auf heute Abend, ich freue mich auf ein Wiedersehen und ich hoffe, ein Wiedersehen bei den Studierenden, die dann die nächste Generation sind. Denn die, die das jetzt bekommen, sind die Achter, die losziehen. Ab jetzt, im November, ist es losgegangen. Also von daher ein großes Geschenk. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke für diesen Austausch. Und ja, an alle, die zugehört haben, viel Erfolg, viel Freude bei dem, was ihr jetzt tut und auch danach.
Dankeschön.